Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 30. Episode von Alt-F4, dem Horror-Games-Format hier bei Devils and Demons. Ich bin Theresa und bei mir ist heute wieder mein herzallerliebster Kollege André.
Moin.
Ja, wir hatten, sind auf dieses Spiel gekommen, Still Wakes the Deep, weil es sich im Discord gewünscht wurde. Und ich glaube, so schnell ist in der Geschichte von Devils and Demons auch noch keinen Wunsch eingegangen worden, aber irgendwie hattest du dann schon direkt geschrieben, ja, ich habe das letztes gespielt, ne, können wir machen, und dann war ich so, okay, ich hatte im Dezember für die Leute, die auf Steady exklusiv dabei sind, so einen Shorts hochgeladen, also wo ich praktisch selber einfach meine Meinung zu diesem Spiel kundtue, also kennen manche Leute meine Meinung zu dem Spiel schon, aber halt auch ganz viele eben nicht, und dann dachte ich mir, super, dann machen wir das doch einfach direkt mal. Und ja, jetzt sind wir hier und besprechen das zusammen. Ist dann natürlich noch mal ein bisschen ausführlicher, als wenn ich dann da alleine vorm Mikrofon sitze und was reinprabbel. Und bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie Andres Einschätzung zu dem Spiel ist.
Ich muss ja gleich dazu sagen noch, dass ich komplett verpeilt hatte, dass du dazu einen Bonus gemacht hattest. Das hatte ich völlig vergessen. Deswegen dachte ich, ja, ist ja super, es passt ja gut.
Ja, ich meine, gut, das ist ja auch wenn man jetzt die Anzahl der Leute auf Steady mit denen vergleicht, die halt den Podcast hören, kann man schon sagen, naja, ein Bruchteil haben das jetzt vielleicht gehört, wenn das überhaupt alle Leute gehört haben auf Steady. Also von daher können wir das hier ruhig nochmal in aller Ausführlichkeit machen.
Ich wollte damit nur Transparenz sagen, manchmal vergesse ich auch unseren Sendeplan.
Ja, und bei mir war es aber auch so, dass ich dachte, ich glaube, ich habe da was für Steady aufgenommen, aber musste auch direkt nochmal nachschauen, weil ich mir halt einfach dann auch nicht mehr sicher war. Oder ob ich nur geplant hatte, das aufzunehmen und es dann doch nicht gemacht habe.
In der Fülle manchmal, ne? Das ist dann einfach weg.
Ja, ist manchmal, also ich finde, es gibt Wochen, so da geht's voll, aber jetzt auch so diese Woche habe ich auch knackiges Programm irgendwie. Da kann sowas dann doch mal untergehen, was man so alles aufgenommen hat irgendwie.
Oh ja.
Also ich meine, jetzt heute 3 Formate und Freitag dann nochmal Jurassic World, Dominion, und dann habe ich auf jeden Fall, mein Podcast soll für diese Woche mehr als erfüllt.
Du podcastest diese Woche, glaube ich, sogar mehr als ich, und das ist selten, glaube ich, dass Menschen überhaupt mehr podcasten.
Das stimmt. Aber jetzt so mit der Jurassic Park-Reihe, so in der Vorbereitung war das, glaube ich, gab es so ein paar Wochen, weil wir auch manchmal 2 Folgen aufgenommen haben in einer. Das war schon, hatten wir gut was zu tun. Und dann kann man ruhig mal vergessen, was man so für Steady noch aufgenommen hat. Aber hier sind wir jetzt. Still Wakes the Deep. Wie bist du damals auf das Spiel aufmerksam geworden?
Ich habe dazu Trailer gesehen. Es lief irgendwann mal auch auf einem dieser ganzen Games-Showcases, ne? Irgendwie so ein Summer Game Fest oder irgendwo auf so einem Showcase wird das mal vorgestellt, war gleich so interessiert, weil es halt super von der Thematik war, ich gleich natürlich Horror und irgendwie ein bisschen Lovecraftchen und keine Ahnung, hat man gleich im Trailer schon gesehen, okay, da sind Elemente drin, die gefallen mir definitiv, habe ich mir gleich gemerkt und irgendwo auf die Wishlist gepackt. Und dann ist es ja, irgendwann war es halt dann plopp da und war im Game Pass. Und ich habe ja den Xbox Game Pass am Start und war gleich so, ach nice, und gleich installiert und gespielt.
Ich hatte das Spiel tatsächlich vorher nicht auf dem Schirm. Ich bin halt einfach nur direkt im Game Pass drüber gestolpert und habe da jetzt auch noch mal halt reingespielt in der Vorbereitung. Und das ist jetzt auch eng gewesen, weil ich habe nur noch 3 weitere Tage den Game Pass abonniert, weil ich habe den jetzt deabonniert, weil sie ja alle Yakuza-Spiele rausgeschmissen haben. Und ich dachte, nein, dann nicht mehr mit mir. Also da war ich wirklich empört drüber und gehe jetzt erstmal in den Streik und mal schauen, wann ich wieder nachgebe, weil bei manchen Spielen lohnt es sich ja eigentlich schon für einen Monat, diesen Game Pass zu abonnieren.
Ja klar, da kann man auch mal reindroppen einfach quasi, genau. Ja, ja.
Voll, aber gab
ich jetzt... Ich hatte mir den halt irgendwie letztes Mal eh für 3 Jahre abonniert am Stück einfach, ah, okay. Deswegen läuft er bei mir, glaube ich, noch 1,5 oder so, ja.
Okay, ja, nee, ich hatte den immer nur, dass ich den monatlich kündigen konnte irgendwie und ja, war da wirklich sehr erbost drüber, weil ich nämlich auch noch 2 Stunden von Yakuza 6 offen hatte.
Und, oh nein, ach, sowas nervig.
Und jetzt kann ich das halt, also kann ich entweder das Spiel nochmal kaufen, um die letzten 2 Stunden zu spielen, oder ich werde niemals wirklich erfahren, wie das Spiel zu Ende geht. Und das macht mich richtig wütend. Und ich finde, der hat zwar das eine sehr gute Auswahl, aber dann auch manchmal halt Spiele, die mich einfach auch nicht so interessieren. Und ich glaube, ich schaue einfach immer mal, wenn es was gibt, was mich irgendwie interessiert, dass ich dann zuschlage und dann auch wieder sein lasse. Aber genau, aktuell gibt es das Spiel auf jeden Fall noch im Game Pass für die Leute, die daran Interesse haben.
Das kenne ich auf jeden Fall. Ich habe mal noch mal dieses Shadow of the Damned angefangen irgendwann von EA, weil der Game Pass hat ja auch EA Play-Titel mit dabei. Und dann irgendwann war ich so mitten im Game, so Hälfte ungefähr, und dann haben die so ein alter PS3-Titel, wer es nicht kennt, oder alter Xbox 360-Titel von Grasshopper. Und dann haben die es aber mitten, während ich am Spielen noch war, haben die es wieder aus dem EA Play rausgenommen, damit auch aus dem Game Pass. Da war ich so sauer. Da fängst du das Spiel halt halb an. Irgendwann kannst du es einfach nicht mehr starten und dann müsstest du dir. Und dann haben sie wirklich irgendwie nochmal, glaube ich, 30 oder 40 Euro verlangt für ein Spiel, was von 2002 ist oder so.
Ja.
Und ich mir dachte, Leute, nee, so nicht.
Ja, also es war auch für mich so ein Grund, halt den Game Pass überhaupt zu abonnieren, dass ich halt alle Yakuza-Spiele früher oder später durchspielen wollte und da halt eine gute Möglichkeit hatte. Und naja, jetzt warte ich auf den nächsten großen Sale. Die haben ja auch so einen Kombo-Paket und das gibt's ja auch immer mal alle Spiele irgendwie für 50 Euro und dann investiere ich da mal.
Ja, ja.
Das lohnt sich auf jeden Fall, aber ja, ich meine auch, was da zum Teil ja auch für neue Spiele reinkommen, ist ja schon manchmal auch echt crazy. Jetzt läuft ja das neue Tony Hawk zum Beispiel ist da ja am Start, das Indiana Jones Spiel war ja auch Tag 1 an da.
Ja.
Ja, das lohnt sich natürlich da schon, das alleine für einen Monat mal zu abonnieren, das Spiel zu spielen und dann wieder zu kündigen, ne?
Ja, die ganzen First-Party-Sachen allein. Also im Grunde hast du jeden Monat eigentlich im Game Pass, für mich gibt es immer jeden Monat ein Spiel, was ich hier spielen würde. Deswegen lohnt er sich für mich schon. Ich komme gar nicht dazu, so viel zu spielen, ehrlich
genau,
gesagt.
Genau, das ist einfach das Ding. Das ist so der Punkt, dass ich dann halt auch manchmal denke, ja, also wenn man halt irgendwie 8 Streaming-Dienste abonniert hat und sich halt denkt, da ist was bei, was ich gerne gucken möchte, aber ich gucke es halt einfach nicht. Und das hatte ich mit dem Game Pass auch manchmal, dass mir dann aufgefallen ist, boah, jetzt außer Yakuza ganzen Monat nichts aus dem Game Pass gespielt. Weswegen ich die jetzt dann erstmal deabonniert habe, bevor das halt auch irgendwie so eine Streaming-Anbieter-Falle quasi ist, wo man dann halt irgendwann einen kompletten Überblick verliert und sau viel Kohle da reinbuttert in Sachen, die man halt einfach nicht nutzt. Aber mal schauen, wann ich wieder einknicken werde und dann doch zurück zum Game Pass komme. Aber erstmal zum Spiel noch ein paar Fakten. Für alle Leute, die jetzt keine Xbox haben und den Game Pass, kostet es aktuell ungefähr 35 Euro bei einer Spieldauer von 6 Stunden. Ist ansonsten halt auch auf der PS5 und für Windows erhältlich. Das Spiel ist aus dem Jahr 2024, also auch tatsächlich relativ neu. Und das Entwicklerin-Team heißt The Chinese Room. Die haben zum Beispiel Dear Esther gemacht oder Amnesia, A Machine for Pigs. Und die bringen auch nächstes Jahr noch ein neues Vampire-Spiel raus. Und ja, das ist halt, die sind halt aus Brighton und nicht aus China, vielleicht nochmal für den Kontext. Keine Ahnung, warum die so heißen, Gott allein weiß es, ne? Und ja, sind also schon ein Stück weit auch mit dem Horrorgenre vertraut. Bist du mit deren Arbeit vertraut oder bist du da, war das jetzt das erste Spiel von denen, was du gespielt hast?
Nee, die verfolge ich schon seit Jahren. Ich habe Dear Esther gespielt, ich habe Amnesia natürlich gespielt, das Machine, also das Original auch, das Machine for Pigs auch. Das Everybody's Gun to the Rapture habe ich gespielt, das war auch ganz fantastisch. Das war so ein bisschen, auch so Walking Simulator, ähnlich wie Dear Esther. Gilt auch so ein bisschen als geistiger Nachfolger in so einer sehr surrealen Welt, die so ein bisschen so an Fallout erinnert von der Thematik her, so ein bisschen alles so 60s und so, war sehr, sehr cool. Und genau, die sitzen ja seit jetzt einiger Zeit an dem offiziellen Nachfolger zu Vampire the Masquerade, Bloodlines 2.
Genau.
Da machen sie ja das Sequel zum 2004er und das ist ja schon jetzt seit Jahren in Entwicklung immer wieder verschoben worden. Da warten ja sehr, sehr viele drauf, weil es immer noch sehr, sehr viele Fans dieser Reihe gibt. Also ja, ist ein sehr, sehr, schon ein sehr spannendes Entwicklerstudio auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, Stand jetzt, habe ich gelesen, soll es irgendwie Ende Oktober oder so 2025 rauskommen, was ja auch.
Ja, ist aktuell der Stand, genau im Herbst.
Genau, aber mal schauen, was draus wird, ne? Und ja, auch ansonsten ist zum Beispiel der Komponist Jason Graves dabei, der hat zum Beispiel schon Musik für Until Dawn und Dead Space gemacht oder auch für House of Ashes. Also da sind schon Leute am Start, wo man denkt, okay, das könnte was geben. Sie kennen sich auf jeden Fall mit Horror aus. Neu rausgekommen ist jetzt noch das DLC Siren's Rest. Ich weiß nicht, ob du das jetzt schon auch gespielt hast oder reingeschaut hast.
Nee, leider noch keine Zeit für gehabt, deswegen, also meine Besprechungserkenntnisse ziehen sich nur aus dem Hauptspiel bisher.
Ja, ich habe jetzt auch nur mal reingeschaut, es ist halt unter Wasser dieses Mal, also quasi ein Unterwasserspiel, wo, wenn ich es richtig verstanden habe, die Tochter von unserem Protagonisten jetzt auf die Suche geht, was in diesem Hauptspiel, was wir heute besprechen, eigentlich passiert ist. Es sieht eigentlich echt ganz cool aus und wäre jetzt auch schon mal gespannt zu sehen, ob sie es irgendwie schaffen, das gehasste Unterwasserlevel, was sie jetzt auf ein ganzes DLC gestreckt haben, ob das funktioniert oder ob es wirklich einfach nur nervig ist. Es hat aber tatsächlich eher ausgeglichene Rezensionen und soll wohl halt vom Gameplay her langweilig sein. Ja, also war das jetzt so von den Rezensionen, dass ich dachte, okay, hört sich jetzt nicht so an, als müsste man es unbedingt spielen, aber vielleicht hole ich das auch irgendwann nochmal nach.
Ja, es ist halt irgendwie, also wir reden nachher über das Ende noch, ist quasi, dass eben jetzt spielst du halt, du forschst halt nach, wie du sagst, was da passiert ist und du suchst jetzt diese untergegangene Ölbohrplattform quasi unter Wasser, genau. Das ist so die Anknüpfungsgeschichte. Wie gesagt, ich spiel auf jeden Fall, glaube ich, auch noch rein, habe ich jetzt im Vorfeld, war es ein bisschen so knapp.
Ja. Magst du dann einmal zusammenfassen, was die Ausgangslage von unserem Spiel hier heute ist?
Ja, gerne. Also man spielt einen, so einen Elektriker quasi, der auf einer Ölbohrplattform arbeitet, Cameron McCleary oder eben genannt Cass. Das Spiel spielt 75, glaube ich, 1975.
Ja, irgendwann in den 70ern habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben. Ja,
ja. Ja, auf jeden Fall 70s auf der Ölbohrplattform in der Nordsee, Byra D heißt die. Und ja, er ist so ein bisschen ein gebrochener Typ. Der hat seine Frau und Kind verlassen, weil er Probleme hat Probleme mit sich selbst, aber auch irgendwie hat er Probleme im Gesetz, weil er irgendwie in eine Schlägerei verwickelt war oder so. Mhm. Flieht so ein bisschen vorm Gesetz und auch ein bisschen vor sich selbst und seinen Verantwortungen und stürzt sich da eben in die Arbeit, lässt sich da eben auf diese Plattform versetzen. Und während du dann da eben deinem Tagwerk nachgehst und diese Bohrplattform eine Bohrung startet, gibt's einen Tiefseebohrunfall und dabei wird irgendwas Weirdes in der Tiefe erweckt, was sich dann wie so ein lebendiger Virus auf dieser Ölbohrplattform quasi ausbreitet und du bist dann eben als Cass musst halt einfach rausfinden, was da los ist und irgendwie versuchen, von dieser Ölplattform runterzukommen oder zumindest irgendwie zu überleben.
Ja, genau so sieht's roundabout aus. Und was hier auch noch.
Und alle sind richtig heftige Schotten.
Ja, genau.
Ganz wichtig.
Also, das kann man auf jeden Fall sagen. Macht die Untertitel an. Also, weil
ja,
ich habe
auf jeden Fall
angefangen ohne Untertitel und ich habe einfach gar nichts verstanden. Und zum Teil mit Untertiteln dachte ich schon so, ich höre nicht das, was da steht, was die gerade sagen. Das ist auf jeden Fall
ja,
richtig
hart. Der Akzent ist richtig hart, ja.
Ja. Wie hat dir denn so die Ausgangssituation gefallen, da so auf der Bohrinsel und ja, mitzubekommen, dass wir offensichtlich Probleme haben, der Chef wütend auf uns ist, der Chef auch ein richtiges Arschloch ist, muss man halt auch sagen, ne? Wie es so auf der Bohrinsel aussah und so, war das, fandst du das erstmal ansprechend oder ein bisschen unterwältigend dann doch?
Ich fand das Setting ziemlich cool. Ich mochte vor allem, dass du gleich in diesen Crew-Quarters startest und ich mochte die Detailverliebtheit, weil da haben sich echt Mühe gegeben, das irgendwie alles so ein bisschen organisch wirken zu lassen. Du hast halt auch Crew-Räume von eben Kollegen und überall hängen halt irgendwie Fotos oder Notizen. Du findest eben natürlich auch so Walking Simulator-mäßig diverse Notizen, kannst Kram lesen, die andere geschrieben haben und findest so ein bisschen darüber Persönliches über andere Figuren raus, aber eben auch über einen selbst. Und die Plattform selbst so als ganzes Setting finde ich eh ganz cool, weil das ist natürlich immer so ein dankbares Szenario für so ein abgeschnitten von der Außenwelt-Ding, was es ja dann auch sowieso durch den Horror wird, aber auch schon von sich aus quasi, dass du hier so ein Szenario hast, wo du weißt, so, wenn da was passiert, bist du erstmal fucked. Mhm. Da kommt erstmal keiner hin so schnell. Das ist immer ganz cool. Und ich finde auch für so ein Horror-Szenario so eine Plattform eben auch bietet halt einfach schon gute Grundlage, weil du viel machen kannst. Und es ist halt einerseits so einfach groß, metallisch, schwer, alles knarzt auch so irgendwo und überall sind metallische Geräusche. Das Audio-Design ist auch hervorragend, da können wir später noch drüber sprechen. Und alles, ich finde, das haben sie gut hinbekommen, das einfach sehr, sehr glaubhaft und organisch rüberzubringen. Deswegen, also die Ausgangslage und du bist halt dieser Typ, du erfährst relativ schnell halt irgendwie, dass er doch so ein sehr ambivalenter Charakter ist und wie du schon sagst, irgendwie Stress beim Vorgesetzten, dafür aber irgendwie richtig dicke mit ein paar Kollegen und gute Dynamik irgendwie auch da erstmal auf dem Schiff, dann irgendwie am Anfang so ein paar typische Geh-dahin-Aufträge und hol mir das und bring mir mal einen Schraubenschlüssel und hier ist eine Sicherung rausgeflogen. Und da lernst du erstmal organisch am Anfang so ein bisschen die Leute kennen und so. Also das fand ich zum Reinkommen erstmal schon mal sehr, sehr cool und ich finde auch schon, dass da gleich eine ganz, ganz gute Atmosphäre vorherrscht, schon überhaupt und bevor überhaupt irgendwas passiert.
Ja. Fand ich tatsächlich auch und ich hatte auch das Gefühl, dass wir relativ schnell mit unserem Protagonisten. Also ich bin sehr schnell mit dem warm geworden einfach, weil er ist so einer, wo man halt eben bemerkt, okay, irgendwas hat er verbrochen. Am Anfang wissen wir noch nicht, was er verbrochen hat, sondern nur, dass irgendwie die Polizei ihm auf den Fersen ist. Später lernen wir dann, dass das, was er gemacht hat, gar nicht mal so schlimm ist, weil er nämlich einfach nur einem Typen aufs Maul gehauen hat, der seine Frau im Pub angemacht hat. Finde nicht, dass man dafür die Polizei kommen muss. Ich finde das schon okay. Aber
es ist gar nicht so schlimm, wie man am Anfang denkt.
Genau.
Aber du merkst halt, dass es auch was Tiefgreifenderes dann eben bei ihm ist. Ja,
ja aber das
nicht ist. Nicht nur das.
Genau, das wissen wir halt am Anfang noch nicht. Wir wissen nur, okay, irgendwie sucht ihn die Polizei. Und ich habe aber am Anfang schon bemerkt, dass ich dachte, aber ich glaube, das ist ein guter Typ. Ich glaube jetzt nicht, dass der jetzt gesucht wird wegen Vergewaltigung und Mord oder so.
Ja, genau.
Und da frage ich mich, wie das Spiel oder wie ich mich auch ihm gegenüber gefühlt hätte, wenn genau das der Fall gewesen wäre, ne?
Ja, das wäre natürlich auch eine krasse Fallhöhe. Also gerade wenn das Spiel dir das verschweigt, natürlich, wenn dann irgendwie ein Twist drin gewesen wäre, dass er eigentlich ein krass schweres Verbrechen begangen hat. Das fände ich, das wäre schon irgendwie, in Anführungszeichen, cool. Also ich glaube, das wäre mal eine krasse moralische Frage, die dann aufgeworfen wird. Du spielst ganz halt jemand mit als jemand, der vielleicht am Ende krass schlechterer Mensch ist, als du denkst. Aber ja, wie gesagt, es ist hier ja nicht so, aber du merkst auf jeden Fall, dass er sehr troubled ist.
Anyways, bin ich relativ schnell halt eben warm mit ihm geworden, mochte ihn sehr gerne, fand auch irgendwie cool, wie er so mit dem Team interagiert hat. Man hat bemerkt, okay, die meisten anderen Leute mögen ihn, stehen ihm wohlwollend gegenüber. Also so übel können wir nicht sein, habe ich gedacht. Wie bist du so mit ihm klargekommen?
Insgesamt halt wirklich sehr, sehr gut eigentlich, also ja. Wie was waren denn deine Punkte bei ihm?
Wie meinst du?
Naja, was ist er bei dir angeeckt oder?
Nee, also ich fand's halt cool, dass er trotzdem irgendwie einen nicht nur positiver, sondern eben noch diese Ungewissheit im Raum stand, was hat er denn gemacht, dass er offensichtlich auf eine Bohrinsel fliehen muss und seine Frau super mad auf ihn ist, ihm einen richtig pissigen Weihnachtsbrief geschrieben hat, so mäßig, hier, komm mal klar, so wollen wir dich nicht wiederhaben oder ja, irgendwie so in die Richtung. Irgendwas muss er ja doch gemacht haben und das fand ich halt ganz schön, dass es so diese Ambivalenz gab. Und er halt trotzdem jetzt nicht, na auch jetzt nochmal Silent Hill Beispiel, bei Silent Hill 1, der Harry, der ja einfach ein guter Typ ist und es gibt keine Sache, die man ihm negativ auslegen kann, der ist halt einfach ein guter Typ. Und hier haben wir halt zumindest jemanden, der, wo man das Gefühl hat, andere Leute mögen den und ich mag ihn irgendwie auch, aber irgendwas ist mit ihm und das mochte ich gerne.
Naja, okay, nee, weil du so gefragt hast, dachte ich, der wäre vielleicht doch dann am Ende nicht so weggekommen oder so.
Nee,
geht mir auch genauso. Wie gesagt, ich finde auch, der ist sympathisch. Du merkst halt, wie gesagt, der hat so ein gutes Broding da mit dem einen Kollegen und du merkst halt schon, dass er irgendwie geschätzt ist. Wie gesagt, ne, der Boss, ja, ist ein bisschen meckrig, so, wie so ein Boss halt ist. Aber ich finde auch, das Spiel macht hier ganz, ganz gut klar, dass er an sich ein richtig guter Typ ist, auf den man sich verlassen kann, der einfach nur, wie gesagt, der inneren Zwist hat, der irgendwie Probleme hat, der mit sich selbst nicht ganz im Reinen ist durch gewisse Umstände und der aber halt auf jeden Fall so ein, ja, eben kein Arschloch ist. So. Du weißt irgendwie, du bist, glaube ich, ein ganz guter Typ und das macht den Einstieg mit ihm auch leicht.
Ja, voll. Und ich habe halt auch bemerkt, so, ich wollte halt auch gar nicht, dass ihm irgendwas passiert, weil relativ am Anfang kommt halt schon direkt so eine Durchsage, wo der Boss halt so ist, so McLeary sofort ins Büro und ich beide sofort jetzt und dich, wenn du Zeit hast, ne? Und alle sind schon so mäßig, oh scheiße, ey, beeil dich mal lieber. Wo man halt da ja schon auch mit so einer gewissen Sorge, okay, was passiert jetzt auch mit ihm, einsteigt. Und da merke ich halt, habe ich halt bemerkt, dass ich da halt auch so dachte, boah, nee, ey, gar keinen Bock jetzt irgendwie, dass wir da jetzt rausgeschmissen werden und unsere Frau da noch enttäuschter ist oder so. Das wollte ich alles nicht.
Mhm. Verstehe ich.
Ja.
Geht mir tatsächlich auch so. Und ich wollte halt schon auch wissen, so, also ich wollte immer schon wissen, so, warum er vor allem vor seiner Familie halt geflüchtet ist, in Anführungszeichen, was da vorgefallen ist. Das hat mich schon echt interessiert, weil du schon gemerkt hast, dass da was dran hängt, so irgendwie. Und ich meine, seine Frau spielt ja dann auch noch eine sehr wichtige Rolle im Verlauf des Spiels, obwohl sie ja quasi gar nicht dabei ist, so richtig. Das fand ich schon auch gut eingebettet.
Voll. Vielleicht erstmal zu so ein paar grundlegenden Gameplay-Mechaniken in diesem Spiel. Es ist prinzipiell ein Walking-Simulator, bedeutet, wir können nicht kämpfen, wir können Dinge werfen und uns verstecken. Und was jetzt hier vielleicht eine Besonderheit ist, war, dass wir so ein paar Parkour-Elemente damit reinbekommen. Denn offensichtlich sind wir ein sehr außergewöhnlich starker Elektriker, der vielleicht vorher Bodybuilder war oder so, weiß man nicht genau. Auf jeden Fall muss der ordentlich Muckis haben, weil jede Person, die schon einmal an der Klimmzugstange hing, weiß, so einfach wie es aussieht, ist das alles nicht. Und da müssen wir halt dann immer mal über, ja, weiß ich nicht, über irgendwelche Abgründe balancieren oder da uns so drüber hangeln, uns irgendwo hochziehen, von einer Klippe runterspringen an irgendeine Leiter dran. Diese Elemente gibt es da halt irgendwie auch drin. Und ich finde das irgendwie cool und gleichzeitig, ich weiß nicht, ob du Dying Light gespielt hast zum Beispiel?
Ja.
Ja. Also wenn man das gespielt hat, dann ist das halt trotzdem, dann stinkt es ein bisschen ab, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber ich muss prinzipiell sagen, dass ich, also es gibt Pluspunkte dafür, dass sie es irgendwie versucht haben, hier noch was Cooles, Abwechslungsreiches reinzubringen. Hat es für dich denn funktioniert mit diesen Parkour-Elementen oder warst du auch eher so wie ich jetzt so, okay, ja, ganz nett, aber könnte irgendwie noch cooler sein?
Ich fand es nett. Also natürlich, wie gesagt, Dying Light ist eine ganz andere Nummer nochmal, rein von der Mechanik her, das merkst du. Ganz klar. Aber nee, ich mochte das ganz gerne, dass man so ein bisschen diesen Aspekt drin hat. Eben, es ist halt eine Überplattform, um auf gewisse Etagen zu kommen oder auch im Außenbereich musst du halt auch klettern, so musst du Leitern erklimmen und später natürlich dann, wenn die Plattform auch dann entsprechend beschädigt wird durch die Vorfälle, dass du dir gewisse Wege eben dann selber erarbeiten musst. Und eben von Stockwerk zu Stockwerk teils mit über unwegsame Routen da irgendwie kraxeln musst und so. Nö, das fand ich schon ein nettes Element irgendwie und hat gut auch gepasst dazu. Weil wie du sagst, das Spiel ist schon trotzdem auch ein Walking Simulator, da wo sie eben auch Erfahrung haben. Auch wenn es Horror ist und sicherlich auch mal Adrenalin ist oder man für irgendwas flüchten muss. Du bist aber eben beschränkt und vor allem ist es ja auch kein Spiel, es ist kein Action-Titel in dem Sinne. Das heißt, du kannst dich ja auch nicht wehren im ganzen Spiel. Ja. Und dadurch musst du ja noch irgendeine Mechanik haben, die mehr ist, als ich laufe nur rum. Und da finde ich halt so, wir sagen, okay, dass sie sagen, okay, er ist ein Arbeiter auf einer Ölbauinsel, da musst du schon körperlich schon was, ein bisschen was drauf haben auch, also zumindest ein bisschen robust sein. Und dass er dann da eben, auch wenn er jetzt kein Kämpfer ist, ist kein Action-Star, sondern einfach ein normaler Typ, aber dafür, dass er eben einfach ein bisschen körperlich was drauf hat, dass man eben diesen Parcours oder nennen wir es einfach mal Kraxel-Aspekt drin hast, das ist dann eine gute Auflockerung, damit es eben nicht dann nur rumlaufen ist, sag ich mal.
Voll, weil davon haben wir ja auch echt mehr als genug Spiele mittlerweile und dann ist halt die Frage, um jetzt halt wirklich zu sagen, wir machen halt nur einen reinen Walking-Sim, da könnte man jetzt auch einfach Amnesia sehr gut als Beispiel nehmen, wo man halt nur laufen kann, sich verstecken kann und Dinge werfen kann, so wie hier ja im Grunde genommen auch. Und wir müssen dafür halt irgendwie Monster am Start haben, was ausreichend gruselig ist, damit das ausreicht, dass unser Charakter nur so wenig kann. Und das finde ich auch prinzipiell, wie gesagt, sehr, sehr löblich, dass sie hier irgendwie überlegt haben, okay, wie kann man das irgendwie noch erweitern, wie kann man es irgendwie spannender machen. Und ja, wie gesagt, dafür Das finde ich prinzipiell sehr gut. Und gleichzeitig habe ich auch bemerkt, dass ich dachte, boah, so ein bisschen mehr hätte ich mir dann vielleicht aber schon auch gewünscht. Also, weil das betrifft dann nicht nur diese Parcours-Elemente, sondern auch diese kleinen Reparaturarbeiten, die wir da dann immer mal machen oder wenn wir irgendwelche Dinge neu anschließen und irgendwelche Hebel betätigen müssen. Das ist halt wirklich in der Regel, okay, man muss jetzt mit RT irgendwas rausziehen und dann schmeißt man Hebel um und das war's. Und da habe ich mir auch gedacht, da hätte man irgendwie was Cooleres draus machen können. Vielleicht ein bisschen mit mehr Rätselanteil auch, aber auch mit ein bisschen fordernderer Mechanik irgendwie. Und da, finde ich, hat das Spiel irgendwie einen guten Ansatz geliefert, aber damit mir auch irgendwie direkt aufgezeigt, dieses Gefühl von, ich habe das Gefühl, das könnte aber auch noch deutlich spannender sein, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, total. Das meine ich halt mit der Limitierung des Gameplays. Da hätte man sicherlich noch irgendwie vielleicht noch irgendwas, keine Ahnung, wenn du irgendwie so ein Rad, du musst ja oft solche Türen aufmachen, die so ein Rad haben, ja, ne, so ein Drehrad, dass du dann noch irgendwie mit dem Analogstick irgendwie wirklich händisch hebeln musst oder irgendwie, dass es noch so ein bisschen immersiver ist. Das hätte man sicherlich machen können. Wie du sagst, so Rätsel in dem Sinne gibt es natürlich, aber die sind schon sehr stumpf.
Ich würde sagen, und sehr, das, ne, kann man fast gar nicht als Rätsel bezeichnen. Kann man jetzt,
es ist eher so, es ist eher, find halt einen Knopf, der irgendwas öffnet. Oder
ja, genau.
Find die richtige Route. Das stimmt, genau. Es ist nicht wirklich mal richtig Rätsel. Oder maximal musst du mal irgendwo was einsetzen, eine fehlende Sicherung oder sowas. Genau, also es ist kein richtiges Rätseln auch. Und da das alles relativ simpel gehalten ist, hätten da sicherlich im Gameplay-Ablauf ein paar mehr abwechslungsreiche Momente oder so halt auch Elemente von mir. Ich bin nicht so der riesen Quicktime-Fan, das muss schon echt gut passen. Yeah. Aber wie gesagt, zumindest halt, dass man so ein bisschen mitarbeiten muss, noch ein bisschen mehr Tastenkombinationen, um das Ganze so ein bisschen immersiver zu gestalten. Das hätte sicherlich noch ganz gut getan. Mhm. Allerdings auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dadurch, dass du halt das reduziertere Gameplay hast, hast du dafür auch umso mehr Wirkung im ganzen Ambiente. Also du achtest halt dann deutlich mehr auf deine Umwelt. Du bist schon sehr fokussiert auf, weil das Spiel letztendlich ist ja trotzdem sehr linear. Es gibt zwar kleine Passagen, wo es ein bisschen Backtracking gibt.
Ja, aber overall ja gibt es immer eine klare Richtung, ja.
Genau, es gibt immer eine Route. Und das Spiel ist ja dann schon auch eher eben sehr story-driven und will dir ja Sachen auch zeigen, die dann auch entsprechend irgendwie inszeniert werden, wenn da irgendwas passiert, wenn vor dir irgendwas runterkracht oder sonst irgendwas. Und dadurch achtest du natürlich einfach mehr da drauf und es ist dann doch mehr so die optische und audiovisuelle Erzählung generell als dann das Gameplay. So, das ist halt, das muss man halt einfach mögen, die Priorität anträchtig setzen. Aber nichtsdestotrotz, ein bisschen mehr Fleisch im Gameplay hätte dem Spiel schon noch ganz gut getan, ja.
Ja, den Punkt verstehe ich prinzipiell voll, zu sagen, okay, das ist halt einfach nicht das, was dieses Spiel ausmacht, ne? Und ja, wie gesagt, gleichzeitig, du hast gerade die Sicherung erwähnt. Ich habe da ja gestern noch mal reingespielt und da war auch direkt am Anfang, dass dann einer sagt, hier kannst du mal die Sicherung reinmachen. Und ich dachte schon so, okay, ich bin vorbereitet, habe genügend Survival-Horror-Rätselspiele gespielt, dass ich ganz genau weiß, wie ich jetzt diese Sicherung irgendwie da reinfriemeln muss oder weiß, wo ich sie einsetzen muss. Und da muss ich wirklich einfach nur eine Taste drücken und dann schmeißt der einfach von alleine irgendeine Sicherung raus, Gott allein weiß warum, setzt die neue einfach irgendwo ein, betätigt den Hebel und los geht's. Wo ich dachte, okay, ich dachte eigentlich, ich muss das jetzt machen, ne? Also da halt einfach so Kleinigkeiten, wo ich das Gefühl habe, da wurde einfach ein bisschen Potenzial verschenkt, weil die Idee prinzipiell vor allem halt mit den Parcours-Elementen echt mega cool ist und eine total passende Erweiterung auch für das Setting. Jetzt natürlich in einem Amnesia oder so, ja, was willst du da in diesem alten Haus, in dieser alten Schloss ja fast, da brauchst du keine Parcours-Elemente, das ist total unpassend einfach nur. Aber wenn man hier schon mal so ein Setting hat, fand ich das eigentlich eine richtig coole Idee, dass sie das so genutzt haben.
Definitiv, fand ich auch. Es passt halt, wie gesagt, ganz gut dazu, ja.
Ja, genau. Ja, du hast ja schon gesagt, dass da etwas angebohrt wurde. Also, und wir haben mal wieder einen Kapitalisten-Chef, man kennt es. Wer hat ihn nicht, ist ja fast eher die Frage. Und als wir dann halt im Büro von diesem Chef sind und der uns halt anschreit und uns feuert und sagt, dass wir uns verpissen sollen mit dem nächsten Helikopter, kriegt er halt einen Anruf, wo irgendjemand sagt so mäßig, hier Chef, wir sollten das nicht anbohren, hab ein ungutes Gefühl, und der ist so mäßig, ist mir scheißegal, was du für ein Gefühl hast. Du bohrst jetzt einfach, warum hast du denn einen scheiß Bohrer, wenn du dich nicht traust, ihn zu benutzen? Legt halt auf und naja, mehr oder weniger das nächste, was passiert, ist dann halt eben, dass die Hütte halb zusammenbricht und dann mit der Zeit langsam aber sicher. Ja, und da ist jetzt die Frage, wie nennt man das? Ich habe mich jetzt in meinem Skript auf Entität mit mir selber geeinigt, die sich da so durch das Schiff zieht, ein fleischliches Wesen. So könnte man es vielleicht auch bezeichnen. Was glaubst du, welchen Begriff sollen wir hier nutzen, um das zu beschreiben?
Ja, es ist halt so ein bisschen, es ist ja nicht direkt ein Wesen, es ist eher so eine Entität, irgendwie so ein Zustand, der sich da eher so ausbreitet. Ein
Zustand ist auch.
Man weiß
gut.
Ja nicht, was es ist.
Ja.
Es ist ja kein Wesen per se, sondern es ist etwas, was sich ausbreitet und dann Leute oder Gegenstände und Menschen, sowohl beziehungsweise Umwelt als auch Menschen, befällt. Und daraus entwickeln sich, mutieren dann Dinge so. Und dann entstehen dadurch ja diese Monster. Also es ist, glaube ich, kein Monster an sich, es ist halt eher so eine, wie gesagt, so eine Kraft oder eine Macht oder irgendwas, ja. etwas Dunkles, das dann die Leute befällt.
Die sich aber schon auch manifestiert. Also für alle Leute, die das Spiel jetzt nicht gespielt haben, das ist halt trotzdem schon, dass da so roter, sehniger, fleischlicher, so Stränge und so Blobs irgendwie durchziehen. Ich finde es super schwer, das zu beschreiben. Muss man sich vielleicht einfach echt am besten mal anschauen, kurz bei Steam sich ein paar Fotos anschauen oder so, weil ich es super schwer zu beschreiben finde. Und das ist halt das, was dann nach und nach immer mehr Raum auf dem Schiff einnimmt. Also das ist wirklich wie so ein Geschwür, was sich rasend schnell verbreitet und immer mehr Bereiche auch einfach einnimmt. Und wenn wir da halt zu nah dran kommen, werden wir auch so ein bisschen dizzy. Und wenn man richtig dran kommt, dann stirbt man tatsächlich auch einfach. Und man kann auch tatsächlich sterben darüber, dass man halt irgendwie zum Beispiel ins Wasser fällt. Ist mir auch ein paar Mal passiert. Und da an dem Punkt würde ich einmal kurz positiv hervorheben wollen, dass diese automatischen Speicherpunkte wirklich super fair gesetzt sind, weil es da schon dann auch ein paar dieser Parcours-Passagen sind, wo man vielleicht dann doch 2-3 Mal ins Wasser knallt, aber man muss die nie komplett von vorne machen. Man setzt fast immer da an, wo man aufgehört hat, und ich glaube, es gibt Leute, die finden das ätzend, weil sie gerne die Challenge haben wollen, aber ich als Spielerin, die sich das Leben gerne leicht macht, fand das sehr positiv.
Ja, kann ich mitgehen, finde ich auch sehr positiv, ehrlich gesagt. Ich bin ja auch jemand, der gerne, ich möchte mich bei Spielen nie ärgern. Groß oder Frusten oder sonst irgendwas. Und ich bin auch jemand, der Spiele einfach genießen will und sie erleben will. Und von daher fand ich das auch sehr, sehr zuträglich, ja.
Ich muss generell sagen, dass ich das Spiel auch, wenn dann halt eben ja wirklich Gegner, Monster, wie auch immer am Start sind, das Spiel insgesamt sehr wenig frustig fand. Also man hat zwar, hast du eben auch schon gesagt, eigentlich immer eine klare Route. Im Grunde genommen wird man immer von irgendwelchen Leuten von A nach B gescheucht, weil ständig irgendwas kaputt ist, und dann McLeary, geh nach da, McLeary, mach jetzt dort, und dann latscht man halt da hin und her. Aber ich hatte nur einmal, glaube ich, die Situation, oder zweimal, ich glaube einmal tatsächlich nur, dass ich irgendwie im Walkthrough nachschauen musste, wie es weitergeht, weil ich irgendwas nicht gesehen und gerafft habe. Und das ist, finde ich, eine sehr gute Quote auf 6 Stunden.
Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Es gab ein, zwei, so vielleicht mal so ein bisschen nervige Passagen in Sachen Stealth oder so, wo ich dann vielleicht ein, zwei Versuche gebraucht habe, weil ich mich entweder so doof angestellt habe oder einfach die Mechanik in dem Moment auch jetzt nicht so die geilste war, wo ich mich einmal vielleicht verzettelt habe oder so, aber das ging. Sonst auch, fand ich auch, dass die Schwierigkeit ist eigentlich sehr, sehr human. Ein, zwei Mal hatte ich Probleme, den Weg zu finden, weil auch da aber einfach, es ist so ein bisschen teilweise, du hast einen ganz klaren Tracker, sag, wo du hin musst, aber manchmal denkst du, du hast den Weg, da stehst du trotzdem vorm Dead End, und dann musst du halt doch nochmal einen anderen Weg finden und musst halt außenrum irgendwo oder so. Also das kann mal passieren, aber es gehört immer zur Spielerfahrung. Aber ansonsten rein vom Schwierigkeitsgrad her, wie gesagt, du Kämpfe gibt's ja nicht. Es ist, wenn überhaupt, gibt's Passagen, wo du mal flüchten musst, dann musst du halt einfach schnell sein. Aber das ist alles irgendwie so im Rahmen, dass das echt keine riesen, keine Riesenhürde ist. Ich glaube, die größte Hürde im Spiel, das größte Hindernis, die größte Schwierigkeit ist, wenn dann der Horroraspekt, dass man sich dann mal irgendwie dreimal überlegt, ob man jetzt in diesen Gang reingehen soll, weil es dann doch teilweise doch auch ganz schön gruselig wird später. Und aber nee, rein vom Gameplay, Schwierigkeitsgrad her ist es sehr, 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 sehr gut machbar.
Und da vielleicht auch trotzdem noch für die Leute, die jetzt komplett neu vielleicht auch einsteigen wollen in das in Horror-Videospiele. Das hat auch einen Story-Modus, also wo man quasi, den habe ich jetzt nicht gespielt, es gibt Story und Standard, es gibt keine anderen Schwierigkeitsgrade. Und in dem Story-Modus hat man, gehe ich jetzt mal von aus, praktisch gar keine Encounter vermutlich und kann da sich einfach durchbegeben und so ein bisschen die Atmosphäre aufsaugen. Also die Option gibt es durchaus auch. Für die Leute, die das jetzt irgendwie
interessiert. Ich glaube, du hast schon, also du hast die Monster schon. Es ist, glaube ich, nur noch weiter runtergedampft her, wie sie dich verfolgen und wie aufmerksam sie sind.
Ah, okay, weil es gibt
also
ja.
Also, das ist schon das.
Es gibt ja wirklich auch Spiele, wo dann der Story-Modus so ist, dass du gar keine Encounter hast. Also
aber da es hier quasi ja keine Kämpfe gibt.
Ja.
Also, ich habe ihn auch nicht. Ich glaube, ich habe auch auf normal gespielt, meine ich weiß. Und ich bin mir relativ sicher, dass es hier einfach so ist, dass die Monster dann in ihrem Sichtradius wahrscheinlich noch eingeschränkter sind, dass sie sich einfach so nicht gleich bemerken. Davon gehe ich aus. Weil die Szenen, in denen Encounter da sind, sind schon so prägnant und so teils im Spielfluss drin, ist, glaube ich, nicht, dass sie jetzt extra dafür entfernt haben.
Also ich kann es mir tatsächlich vorstellen, weil ich zum Beispiel mal Outlast 2 angefangen habe mit einem Kumpel zusammen. Auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad, weil wir natürlich beide Schisser waren. Und das war im Grunde genommen mega lustig, weil du hattest halt die Geräuschkulisse, die normale von Outlast 2 und hast halt ständig gedacht, jetzt gleich passiert irgendwas. Aber die haben wirklich alles rausgenommen. Also da hast du dann vielleicht schon ein paar Gegner, aber die interessieren sich einfach nicht für dich. Und als wir das dann irgendwann gerafft haben, dass wir da quasi komplett frei da durchlaufen können und niemanden interessiert sich einfach für uns und wir haben absolut nichts zu befürchten, war dann der Horror dann doch relativ schnell wieder vorbei. Aber diese Option gibt es ja schon auch manchmal in Spielen. Also genau, können wir jetzt tatsächlich dann eben offensichtlich nicht final beantworten, ob es quasi die Monster gibt, die sich aber nicht für einen interessieren oder sie
Ich habe es gerade gefunden, ich habe es gerade live recherchiert. Also du hast quasi No-Death-Mode, du kannst zum Beispiel nicht mehr von der, hast du eben gesagt, du kannst nicht mehr von der Plattform ins Wasser fallen, du kannst nicht mehr irgendwo runterfallen, du hast halt Passagen, wo man normalerweise sterben kann, kannst du ja nicht mehr. Die nennen das Reduced Anxiety Mode.
Okay.
ist alles weniger schlimm. du hast noch Monster, wie ich es mir dachte, aber sie sind viel weniger aggressiv und du kannst viel leichter sie umschleichen und sie, wie ich schon dachte, sie werden nicht so leicht auf dich aufmerksam.
Okay, also einfach
deswegen,
ein bisschen
du musst nicht mehr
gnädiger.
So komplex rumschleichen. Das heißt, du kannst hinter ihr schlecht auch herlaufen, richtig, und die merken es nicht.
Okay.
Genau, deswegen, also es ist ganz klar fixiert auf die Story, aber du hast deutlich weniger Möglichkeiten oder gar keine Möglichkeiten mehr zu sterben. Und die Monster sind halt halb blind und taub.
Okay, aber das ist ja trotzdem dann nochmal gut zu wissen für die Leute, die das vielleicht sonst zu aufregend alles ist, dieses komplette Spiel. Du hast ja schon gesagt, dass du das durchaus auch gruselig findest. Wie hat dir denn ja so das Monster-Design insgesamt gefallen? Auch so diese Body-Horror-Aspekte, die das ja durchaus hat, womit ich tatsächlich gar nicht gerechnet habe. Also wir haben zum Beispiel immer mal in diesem Gewebe, das dann da auf einmal den Kopf rausguckt von irgendeinem Crewmitglied, was da offensichtlich drin verloren gegangen ist. Und wo es ja schon zum Teil echt ein paar eklige Bilder gibt, finde ich.
Ja, absolut. Also es liegt ja, kann es nicht von der Hand weisen. Das Game hat halt ganz klare Vorbilder, so, ne? The Thing, The Carpenter, Lovecraft-Beschreibungen. Das ist natürlich alles da komplett drin. Dieser ganze Body-Horror-Ansatz, so Alien-Horror, auch hier, musst du auch immer oft hier an Virus denken, den Film, mit den Aliens auf dem Schiff, die sich so mit Menschen verschmelzen und so.
Ja.
Das hat ganz viele Vorbilder. Und das machten sie echt gut. Also, sobald sich dann dieses etwas ausbreitet, du hast dann, wie du schon sagst, diese Mutationen, alles an den Wänden, alles ist voll von diesem Zeug, Schleim und hast nicht gesehen, diesen komischen röhrenartigen oder fast so tentakelartigen Dingen, Gebilden, Gewächsen. Und dann, wie du sagst, dann stecken da plötzlich irgendwie hier und da mal so ein Crewmitglied in der Wand plötzlich und da ist irgendwie so ein halb abgefaulten Kopf und da hängt ein halber Mensch drin. Und das fand ich schon alles ziemlich, ziemlich krass irgendwie und ziemlich, ja, schön eklig und sorgt auf jeden Fall für eine heftig gruselige Atmosphäre. Ja, und von daher, für mich funktioniert es echt gut, weil du halt auch diesen Ekel da drin hast und du hast einfach, alles umgibt dich irgendwie davon. Ich finde, du fühlst dich auch dann nirgendwo mehr sicher. Du kriegst ja auch vom Spiel ganz schnell dann, ja, gezeigt, dass das überall lauern kann. Und hinter jeder Ecke, hinter jeder Wand, in jedem Raum erwartet dich dann quasi neuer Horror. Und allein abgesehen davon, von dem Environment dann, was sich halt verändert und das diesen Ekel, diesen Horror dann erzeugt, merkst du halt dann irgendwann ja auch ganz schnell, erst subtiler, dann sehr deutlich, dass sich da eben auch einiges bewegt mittlerweile und kreucht und fleucht. Mhm. Und auch das wird ja, steigert sich ja immer mehr. Am Anfang huscht da halt mal was in die Ecke, wie man es so schön kennt, oder nur im Schatten. Und irgendwann, ja, hast du dann eben deine Sequenz, wo du irgendwie, einer der ersten ist ja, glaube ich, in dieser Küche,
ja,
wo du fast so ein bisschen Jurassic Park 1-mäßig durch die Schränke dich schleichen musst.
Ja.
Und da irgendwie so ein, ja, mutiertes Vieh, wie gesagt, ich finde, The Thing kommt natürlich sehr nah ran. Irgendwie ein mutierter Mensch, wo der Kopf irgendwie halb schon so abhängt und läuft auf seinen Armen und Beinen und keine Ahnung.
Fast ein bisschen spinnenartig, finde ich.
Genau, so spinnenartig durch die Küche schlurft und du musst dich halt drumherum schleichen. Das, also finde schon, dass sie das, was sie davor, also dass die Vorlagen, die sie quasi hatten, was sie im Kopf hatten, ich finde schon, dass sie das sehr effizient ins Spiel übertragen haben.
Ich musste auch ein bisschen noch an Blob von 88 denken.
Ja, auch tatsächlich.
Zumindest
ja,
halt dieser Part jetzt, wo einfach diese Masse, diese Fleischmasse da überall sich durchzieht, ne? Ja.
Ja.
Ich muss auch sagen, mir hat das richtig gut gefallen und ich war da wirklich erstaunt drüber. Also ich habe ja vorher wirklich keinen Trailer oder irgendwas gesehen. Ich habe einfach nur gesehen, ja, Horror Walking Sim auf der Bohrinsel. Pff, warum nicht, ne? Gehen wir mal rein, habe ich mir gedacht und wusste ja gar nichts und war dann echt sehr überrascht, als dann auf einmal da das erste Gesicht an der Wand hing in dieser geschleimgelibber-blobartigen Kram und dachte so, oh, okay, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, weil oftmals ist es dann ja auch bei so Horror-Walking-Sims so, dass du eher so einen, ja, fast eher klassischen Gegner hast und gar nichts, was irgendwie jetzt so abgespaced ist in meiner Wahrnehmung. Und das hat mir schon echt mega gut gefallen. Und was ich auch finde, was sie sehr gut gemacht haben, ist, wie sie das Ganze aufgebaut haben. Und zwar ist es praktisch so, dass man erstmal nur hört, als man da durch irgendeinen dunklen Keller kriecht, dass wir nicht alleine sind, aber man findet erstmal wirklich noch niemanden dort. Dann, ja, ist da halt auch praktisch ein Kollege, der halt eben mutiert ist, der halt spricht, aber wir sehen ihn immer noch nicht, wir hören ihn nur. Dann treffen wir halt auf Finlay, die einzige Frau an Bord, die uns halt sagt, hier, unser Kollege, du, ich hab den gesehen. Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Geh dem lieber aus dem Weg, mit dem stimmt was nicht, wo man sich schon denkt, okay, na gut, dann sehen wir halt dieses Gesicht an der Wand und denken sich, okay, jetzt langsam bekomme ich eine Idee, was es sein könnte. Und dann sehen wir einen Schatten und erst dann irgendwann, eine Viertelstunde später, nachdem das praktisch angeteased wurde, dann erst sehen wir tatsächlich das Monster und werden das erste Mal verfolgt. Und das fand ich mega gut, dass das Spiel sich da halt wirklich auch die Zeit lässt. Und ich habe das jetzt beim Wiederspielen halt auch echt nochmal bemerkt. Ich war mega angespannt und ich habe eigentlich halt schon, wo man den das erste Mal gehört hat, gedacht, okay, und jetzt mache ich mich bereit zum Rennen und musste dann aber eine Viertelstunde lang trotzdem vor nichts wegrennen. Aber dieses Gefühl von, ich weiß, ich muss aber gleich, hat so tief gesessen und das hat echt eine große Anspannung auch hervorgebracht.
Ja, fand ich auch. Sie lassen sich ja schön Zeit, wie gesagt, sie teasern erst schön. Lassen dich so im Ungewissen, du weißt halt die ganze Zeit schon, okay, da ist irgendwas, ne? Irgendwas ist hier irgendwie unterwegs, irgendwas hat es hier auf die Plattform geschafft, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann erst nach und nach, dann kriegst du hier mal einen Funkspruch vom Kollegen, da stimmt irgendwas nicht, da geht jemand nicht mehr ins Walkie-Talkie. Und dann baut sich das immer weiter auf, bis du halt merkst, okay, hier so Shit hits the Fan, jetzt geht's los.
Ja.
Aber ja, mochte ich auch, dass sie da so langsam reingehen und dich dann so langsam da abtauchen lassen. Und wie gesagt, irgendwann bist du ja auch dann du bist ja am Anfang auch wieder noch draußen und so und siehst ja auch, wie groß die ist. Aber in einer gewissen Passage im Spiel bist du dann auch fast nur noch drinnen,
ja,
weil es sich immer weiter wie in so die quasi die Hölle, mhm, die es wird, so herabzieht, dass du auch gar nicht mehr weißt, Alter, wie komme ich eigentlich hier wieder raus?
Ja.
Es ist doch nur ein Scheiß, es war eigentlich meine Arbeitsstätte. So groß kann es doch nicht sein.
Ja.
Aber kommst einfach nicht mehr da an die Oberfläche. Da fühlst du dich dann wirklich irgendwann so richtig verloren.
Mhm, voll. Und ich finde auch, dass diese Passage, wo man auch gerade dann irgendwie so sehr weit drin ist und sich so super verloren fühlt, auch gut wirken. Und meine Hypothese ist, dass sie so gut wirken, weil man zwar ständig die Angst hat, dass jetzt irgendein Viech ums Eck kommt, aber de facto die Encounter gar nicht so hoch, also die Encounter-Rate gar nicht mal so hoch ist, wie man das aus anderen Spielen vielleicht kennt. Also diese Anspannung ist trotzdem da, aber man hat auch echt immer mal Passagen, wo man dann doch auch seine Ruhe hat. Und das, muss ich sagen, fand ich sehr positiv, weil mich das oftmals in Spielen, wo das anders ist. Ich meine, wir haben hier ja schon über White Day gesprochen, wo ständig dieser trillerpfeifende Hausmeister hinter mir stand. Und ich dachte, Alter, verpiss dich doch mal. Ich will mich für 2 Minuten mal hier kurz umgucken. Wäre das bitte möglich? Ja, bitte gehen Sie einfach mal kurz. Ne? Und ich fand das hier so nervig, dass man da wirklich keine 30 Sekunden eigentlich mal sich umschauen konnte, dass ich halt irgendwann auch keine Anspannung mehr gefühlt habe, sondern einfach nur noch genervt war. Und hier, dadurch, dass ich halt nicht die ganze Zeit nur im Versteckmodus war, aber trotzdem im Hab-8-Modus, sag ich mal, fand ich das doch sehr, also war zuträglich für die Atmosphäre und auch halt eben für mein Horrorempfinden. Hätte es aus deiner Sicht noch ein bisschen mehr sein können oder siehst du das ähnlich wie ich?
Nee, sehe ich schon auch wie du. Also ich finde es auch gut, dass es nicht überfrachtet ist. Und deswegen ist es ja auch kein Action-Titel so. Wie gesagt, du bist nicht bewaffnet, ne? Da kommen nicht irgendwie bei Dead Space, da kommen nicht plötzlich 5 Gegner und du musst die halt weghauen. Sondern es ist sehr bedacht eingesetzt. Es arbeitet halt sehr viel mit Atmosphäre, mit Erwartungshaltung auch. Und da, wie gesagt, auch, ich finde halt, das ganze Sounddesign ist der Hammer, weil das haben sie wirklich gut hinbekommen. Das ist schon, also Dead Space hat schon ein anderes Niveau, aber es geht in die richtige Richtung, dass du, finde ich, permanent Angst hast, da springt gleich was unter der Decke oder so. Weil die überall, wie gesagt, sowieso schon auf der Bohrinsel, überall knackt's irgendwo, ist das Metall verzieht sich, überall ist irgendwie so ganze Zeit Geräuschpegel. Und dann aber natürlich, wenn später der Horror losgeht und du bist da eben unterwegs, du hörst da was irgendwie, da kraxelt's mal. Und das haben sie schon wirklich schon hinbekommen. Also ich, wie gesagt, ich bin ja, sage ich immer gerne wieder, Horrorfilmen kannst du mittlerweile eigentlich wirklich alles vorsetzen. Bis mich da mal was von der Couch holt, das muss schon wirklich, wirklich gut gemacht sein oder unerwartet kommen. Bei Spielen pisse ich mich ein. Ne? Ist halt einfach so. Horrorspiele erzeugen bei mir was ganz anderes. Das ist eine ganz andere Ebene. Das sagen ja wirklich viele.
Es ist auch einfach viele, so.
Hartgesottene Horrorfans sagen das ja trotzdem auch, dass ein Spiel was anderes macht, weil du halt einfach, du bist interaktiv dabei, du agierst, du bist die Figur. Nichts passiert, ohne dass du agierst. Es läuft nicht automatisch einfach irgendwas ab. Und deswegen auch hier wieder bei Still Wakes the Deep auch. Ich fand das auch teilweise so beklemmend, atmosphärisch und wirklich bin da auch echt oft zusammengezuckt, wenn da irgendwas, wie gesagt, vor allem die Geräuschkulisse, irgendwas kraxt hinter mir und hast du nicht gesehen. Und dann kommst du in den Bereich und dann hörst du schon wieder was und bist so, okay. Und dann siehst du vielleicht mal doch was, bist so, oh nee, da ist irgendwas. Irgendwas lauert da, rutscht da hinten rum. Und dann bist du schon so, oh nee, kein Bock.
Ja.
also deswegen, es ist wohl dosiert, das fand ich gut, weil das gleichzeitig die Stärke nämlich ist, dann auch wirklich den Horror zu erzeugen, die Atmosphäre aber auch wirken zu lassen und dich nicht einfach nur dann mit Monstern zuzuscheißen, weil das ist immer, finde ich, ein bisschen kontraproduktiv bei Spielen, die nicht auf Gegenwehr aussehen.
Ja, bin ich voll bei dir. Und ich finde, es ist auch immer was sich mit der Zeit abnutzt. Und ich finde auch, dass das Spiel mit den roundabout 6 Stunden, dass das eigentlich die perfekte Länge ist für einen Walking Horror Simulator. Weil wenn es länger ist, geht irgendwann diese Angst flöten, habe ich das Gefühl, weil man das dann doch irgendwie alles kennt, die Angst vor den Gegnern immer weniger wird und dann auch irgendwann, wenn die Angst weniger wird, dann auch dann das doch eher langweilige Gameplay, was die ja fast alle mitbringen, dann doch irgendwie zum Problem wird, was ich halt, wenn die Atmosphäre gut ist, überhaupt gar kein Problem finde. Und da, finde ich, haben sie das echt auch einen guten Zeitpunkt gefunden, zu sagen, okay, und wir machen das jetzt keine 12 Stunden lang, sondern 6 Stunden sind vollkommen ausreichend. Weil ich habe so die letzte Stunde, halbe Stunde schon bemerkt, dass ich auch irgendwann so war, okay, ja, jetzt habe ich es irgendwie alles hier verstanden, jetzt reicht es auch irgendwie. Und dann war das Spiel halt auch quasi vorbei. Und das fand ich dann auch noch sehr positiv, dass sie das nicht künstlich in die Länge gestreckt haben.
Ja, sehe ich auch so. Das ist eher auch so ein guter Punkt halt, ne, mit künstlicher Länge gestreckt. Das Spiel dauert halt nur 6 Stunden. Das ist vielleicht nochmal fürs Fazit nachher so preis-leistungs-verhältnismäßig, aber prinzipiell fand ich die Länge eigentlich sehr angenehm.
Mhm,
ich bin auch mittlerweile sowieso jemand, ne, ich liebe eigentlich auch große Spiele, aber ich habe auch auf die Zeit nicht mehr dafür. Deswegen bin ich echt dankbar für solche kleinen Snack-Games, die hast du an so 2 Abenden durch. Das finde ich immer super angenehm und ich fand hier die Geschichte, die passt da gut rein auf die Länge. Das war genau richtig. Aber auch vom Gameplay eben her, wir haben schon gesagt, das Gameplay ist halt nicht super abwechslungsreich. Länger hätte es gar nicht sein müssen, was das angeht. Weil dann wäre es nämlich, es war so schon ein bisschen repetitiv hier und da, aber dann, wenn es irgendwie 10, 12 Stunden dauert, wäre es noch merkbarer gewesen.
Ja.
Deswegen, und das, was es quasi bietet in diesen 6 Stunden, das ist schon doch dann ganz rund letztendlich. Und da wird nichts von dem, was du hast, irgendwie groß überstrapaziert. Und gleichzeitig hast du auf die 6 Stunden eben, wie gesagt, diese Highlights dann auch gut verteilt, was so den Horror angeht mit verschiedenen Encountern und wirklich großen Ereignissen dann irgendwie. Das fand ich schon, ging sehr gut.
Ja, ich bin da auch mittlerweile, vor allem was Horror angeht, je kürzer, desto besser tatsächlich. Ich bin jetzt ja zuletzt, hatte ich ja auch hier auf Steady von berichtet und auch in der Hauptfolge Anfang des Jahres über die Fears to Fathom-Reihe gestolpert, wo das längste Spiel, glaube ich, 2 Stunden geht. Das sind 5 Episoden und 6 mittlerweile, glaube ich. Naja, wie auch immer. Und da habe ich mich so dermaßen eingeschissen. Ich habe mich, weiß ich nicht, wann ich mich das letzte Mal davor, es war fürchterlich, aber auch gleichzeitig fantastisch, weil ich selten so viel Angst hatte wie hier alleine vor meinem Computer, als ich diese Spiele gespielt habe. Und da habe ich auch gedacht, ja, weil der nämlich gut diesen Horror über eine Stunde transportieren kann. Wenn diese Spiele wahrscheinlich alle 5, 6 Stunden gegangen wären, hätten die vermutlich nicht funktioniert. Aber weil das dann irgendwie nach einer Dreiviertelstunde gefühlt schneller, als du gucken kannst, schon wieder vorbei ist und dann sitzt du da trotzdem aber komplett nass geschwitzt so vor dem Laptop und denkst dir so, ach du heilige Scheiße, was war das bitte? Ich habe das Gefühl, das ist immer eher zuträglich bei Horror. Und da bin ich halt gar nicht erst in dieses Gefühl gekommen von, ja, jetzt reicht's aber auch mal langsam, ne? Und glaube fast, dass bei einigen Horrorspielen auch oder bei den meisten eine kürzere Spielzeit oftmals zuträglich ist. Und ja, genau. Also einfach nur noch mal bekräftigen, was du auch schon gesagt hast.
Nee, gut ausgeführt. Ja, finde ich halt auch. Weil halt, es ist schon wie bei Layers of Fear und sowas gewesen. Das ist alles so, das ist schön kompakt, du hast eine gute Erfahrung.
Ja.
Aber auch da, wenn du halt diese Walking Simulator-artigen Horror-Games hast, und die mag ich sehr gerne, aber dann darfst du es halt nicht überstrapazieren, weil halt deine Möglichkeiten begrenzt sind. Und dann mach lieber was Kompaktes, schön kreativ, wirklich gruselig auf den Punkt. Aber eben, ne, du hast hier schon die Mechanik mit dem Kraxeln und so. Es ist ja nicht nur beschränkt, wie gesagt, auf Laufen von A nach B. Aber auch da halt, wie gesagt, ne, die Möglichkeiten sind so runtergedampft, da musst du irgendwie einen kleinen Rahmen für finden. Sonst wird es halt wirklich irgendwann dann doch ein bisschen spröde.
Ja, ich muss auch sagen, so die Monstermechanik, wie die sich so verhalten haben, fand ich eigentlich, ich sag jetzt mal durchschnittlich, wie ich das auch von anderen Spielen dieser Art kenne, dass die ein bisschen dümmlich alle sind. Also wenn man jetzt irgendwie Sachen wirft oder so, dann denken die jedes Mal, sie müssen dahin schauen, wo es hingefallen ist. Wo man vielleicht auch irgendwann so eine Art Lerneffekt einbauen könnte, dass die irgendwann mal raffen, dass das eher aus der entgegenkommenden Richtung vielleicht, dass sie eher da schauen müssten, ne? Aber prinzipiell würde ich sagen, verhalten die sich, wie ich das jetzt erwartet hätte. Die sehen, wenn die einen sehen, greifen die einen an, haben da relativ wenig Gnade, aber man kommt da auch ganz gut so durch und fand die jetzt nicht übermäßig smart, aber jetzt auch nicht, dass ich dachte, oh Gott, die sind ja wirklich ganz fürchterlich so, ja, geschrieben, kann man das so sagen, schon.
Ja, auf jeden Fall, finde ich auch.
Und was sie ja auch noch machen, das, oder das heißt, ja, nicht unbedingt die Monster, aber eher halt eben dieser Blob, der da noch ansonsten so rumwabert, dass man ja auch manchmal von Halluzinationen bekommt, von Gesprächen, die wir halt mit unserer Frau Sus, ganz eigenartig sprechen.
Ja, Sus.
Ganz eigenartig sprechen die das aus. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall mit der Frau, dass wir da praktisch Halluzinationen von haben. Und am Ende wird von Finlay ja auch angedeutet so mäßig, okay, das steigt auf uns alle über, wir sind eh verloren. Aber ich muss sagen, ich habe das eigentlich eher nicht als Virus betrachtet. Also man bekommt keine Auflösung darüber, so viel kann man jetzt schon mal sagen. Aber wir können ja hier so ein bisschen philosophieren, was das vielleicht sein könnte, ob das praktisch, wenn wir das berühren, ob wir dann Teil davon werden, ob wir dann sterben, wann wird man zum Monster, ist das irgendwie ein schleichender Prozess? Also ich habe es auf jeden Fall nicht als so eine Art Virus verstanden, dass wir uns damit anstecken können und das langsam aber sicher voranschreitet, sondern eher, dass das halt irgendwie so eine Macht ist, die uns ein bisschen nicht mehr so gut denken lässt und man wirklich reinkommen muss, um irgendwie eins mit dieser Masse zu werden. Hast du da irgendwie Gedanken zu? Und hast du das so als Virus verstanden oder eher nicht?
Nee, für mich weniger Virus. Also bei The Thing ist es ja ist es im Blut so quasi, ne? Da ist es ja so eine Art Virus, so Alien-Virus quasi. Hier habe ich es dann doch eher wirklich so ein bisschen Cosmic Horror, Lovecraftian verstanden. Das ist eine Entität, eine Macht, die wir nicht verstehen. Und sie ergreift Besitz von Dingen, von Lebewesen, von Menschen und mutiert sie quasi. Also es ist für mich nichts biologisch Greifbares, es ist für mich was Außerweltliches.
Okay, ja, würde ich irgendwie auch so mitgehen, weil das hatte ich so ein paar Mal auch gelesen, dass das irgendwie als Virus bezeichnet wurde und ich dachte so, hey, weird, habe ich so überhaupt nicht wahrgenommen, weil ja, wir haben immer mal die Halluzination, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass das jetzt überdurchschnittlich mehr wird irgendwie, dass man das Gefühl hat, man ist hier jetzt irgendwie zunehmend besessen davon oder keine Ahnung, sondern eher halt, okay, wenn du zu nah dran gehst, gibt es irgendwie ein paar dizzy Momente und wenn du halt einfach nicht so nah rangehst, dann ist auch nicht so schlimm.
Ja, genau, du in den Einflussbereich des Ganzen gehst, ne? Und merkst ja auch, wie Cass halt dann ja zunehmend auch dann durch diese Entität halt so auch mental struggelt, ja. Und du hast ja immer wieder Flashbacks und Visionen, und er verarbeitet ja in dem Moment dann auch immer oft seine Vergangenheit und so weiter. Da kommen ja viel zusammen. Und Virus ist für mich zu greifbar in dem Szenario.
Ja, voll.
Und gerade was wir dann auch gegen Ende sehen, wenn du draußen bist und siehst so die Ausmaße des Ganzen, was da aus dem Meer ragt. Das ist mir zu greifbar, ja. Wenn das Virus zu nennen. Das ist für mich schon was, wie gesagt, so geht schon Richtung so Cosmic Horror, irgendwas Ungreifbares, was da eben auf die Leute und die Umgebung einwirkt, ist für mich sowas undefinierbar, unerklärliches. Das finde ich auch, wie gesagt, finde ich für mich auch immer gruseliger, als zu sagen, das ist ein Virus.
Voll.
Deswegen, für mich ist das sonst zu, das klingt zu biologisch, das ist es für mich halt nicht.
Ja, und wenn es halt was Biologisches ist, kann man halt in den meisten Fällen noch was dagegen machen, ne? Und hier ist ja wirklich ein komplettes Mysterium, was zur Hölle man anbohren kann, damit das Ergebnis ist. Also da gibt es ja eigentlich nichts, was man sich vorstellen kann, was irgendwie das als Resultat dann haben kann. Ne? Das finde ich halt auch so, macht sich da irgendwie so seine Gedanken drüber, so okay, was könnte das sein und kommt, also ich bin aber auch sehr schnell zu dem Schluss gekommen von, ich muss mir da überhaupt gar keine Gedanken drüber machen, was das sein könnte. Weil ich weiß es eh nicht. Und kein Gedanke in meinem Kopf könnte das halt irgendwie erklären, was hier vor sich geht.
Ja, würde ich so mitgehen, genau. Ich finde es auch, es ist viel spannender zu sagen, es ist halt was Ungreifbares, Undefiniertes, als zu sagen, wie gesagt, das ist irgendwie ein, ja, wie du sagst, da können wir jetzt eine Salbe gegen entwickeln.
Ja, genau, ja.
Das spielen wir jetzt drauf und dann geht das wieder.
Ja, voll. Nee, genau. Kommen wir mal zum Ende und zwar unser Boss, der heißt übrigens Rennick, der will sich vorher verpissen natürlich mit dem Helikopter, die sehen uns noch fliegen trotzdem weg, aber irgendwie wird er dann wieder zurückgeschleudert, also ein Stück weit Gerechtigkeit. Es bleiben dann doch alle auf der Insel, auf der Bohrinsel, und jeglicher anderer Fluchtversuch scheitert. Das Rettungsboot knallt natürlich einfach ins Meer runter, ist nicht funktionsfähig und sowas, also entkommen war schon mal keine Option. Und was sich ja so ein bisschen durchzieht, so die Frage, was machen wir da eigentlich und warum machen wir das? Wo kommt, also ist es einfach so dieser Überlebenswille zu sagen, okay, ich weiß, ich habe eigentlich keine Chance, aber ich gebe trotzdem alles, was ich habe, um hier irgendwie rauszukommen, in dem Wissen, dass es vermutlich nicht funktionieren wird. Oder hat Cass zwischenzeitlich wirklich das Gefühl, er hat irgendwie einen Plan? Am Ende ist es auf jeden Fall dann so, dass halt noch Finlay und Brody heißen die beiden, leben. Brody ist aber gefühlt am anderen Ende vom Schiff und am Sterben. Und Finlay möchte dann halt einfach alles in die Luft jagen, im Grunde genommen, und ist halt so mäßig hier, wir können es eh nicht ändern. Was zur Hölle willst du tun, was diesen Zustand hier irgendwie verhindert? Und wir tun einfach der Welt einen Gefallen, wenn wir hier einfach alles vernichten, so wie es ist, damit dieses Teil nicht aufs Festland überschlägt, was ich erstmal total nachvollziehbar finde. Eigentlich der einzig smarte Gedanke, den man da so haben kann, meiner Meinung nach. Und gleichzeitig, glaube ich, schon ein sehr schwerer Entschluss ist zu sagen, okay, und ich lasse meine Kinder, mein Kind zurück, meine Kinder, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ich lasse meine Frau zurück, ich lasse hier einfach alles zurück.
Ein Kind, glaube ich, habe eine Tochter.
Ja, okay. Und spreng hier einfach alles inklusive mir in die Luft und dann ist es vorbei, halt so ein, ja, das Märtyrertum irgendwie da zu leben oder zu sterben, besser gesagt. Und das fand ich ein sehr konsequentes Ende. Also am Ende übernehmen wir den Job, weil Finlay nochmal von der Entität da eingenommen wird. Aber das fand ich ein erstaunlich konsequentes Ende und da haben sich viele Leute im Internet drüber beschwert. Beschwerst du dich auch drüber, oder?
Nee, gar nicht. Ich fand das Ende eigentlich ziemlich stimmig, muss ich sagen. Also die Lösung des Ganzen ist ja liegt auf der Hand. Also du kommst halt nicht weg. Es gibt ja diesen Fluchtversuch, der scheitert. Und dann ist ja quasi alles am Arsch. Also du weißt, okay, es kommt keine Hilfe. Die Verbindung war ja schon lange weg irgendwie zur Außenwelt. Der eine Fluchtversuch ist gescheitert. Und es gibt jetzt keinen Ausweg mehr. Und du hast ja sowieso ganze Zeit, das ist ja natürlich auch die schöne Metaphersprache des Games, halt, dass du ganze Zeit hast, so, okay, Cass, der halt, wie gesagt, ne, flieht vor allem, will keine Verantwortung übernehmen und kommt in eine Situation, wo er jetzt quasi plötzlich alles und jeden retten soll oder zumindest er lernt quasi in diesem Szenario Verantwortung zu übernehmen, weil das muss.
Ja.
Und während so alles um ihn zerfällt, fällt ihm halt erst auf, so, okay, ich kann ja doch was quasi. Mhm. Und dass er halt das am Ende sagen, beziehungsweise beide am Ende sagen, ey, es gibt halt quasi vor allem eine wichtige Sache, egal was das hier ist, das darf sich halt nicht ausbreiten, sonst sind wir alle Fakt quasi. Also ist die Zweifelsfälle die ganze Welt Fakt oder so, keine Ahnung.
Ja.
Und zu sagen, okay, wir können, oder ich als Protagonist, Cass kann noch eine Sache machen zwar, bevor er geht, und er hat jetzt eh quasi im Grunde alles schon sowieso verloren zu Hause. Theoretisch wartet auf ihn zu Hause nichts, das stimmt natürlich so nicht. Sicherlich könnte er immer noch zurück zu seiner Familie, aber der Bruch ist ja eh da. Und er merkt halt jetzt am Ende in der Ausweglosigkeit, ich kann aber noch was machen, so ich kann eine Sache jetzt mal richtig machen, indem ich irgendwie verhindere, dass dieses Etwas irgendwie sich verbreitet. Und fasst halt dann den Entschluss, eben diese Plattform zum Einsturz zu bringen, um das dann hoffentlich irgendwie mit runterzureißen. Und das ist halt, finde ich, eine schöne Parallele auf jeden Fall. Und dieser ganze Zusammenbruch, so, das stellt ja ihn auch mit dar. So, er bricht ja mit zusammen, so quasi. Und das fand ich eigentlich echt ein ganz schönes Metapherspiel. Und rein als Ende, als logische Konsequenz, fand ich es auch gut. So, ja, man hätte ihn abholen lassen können. Okay, dann wäre es für Cass gut ausgegangen, aber naja, es bleibt nur noch diese Plattform im Wasser stehen, wo irgendwie ein riesen komisches What the fuck ever drauf steht.
Ja.
Was wäre da damit passiert? Ich meine, klar, auch da hätte man irgendwie vielleicht anknüpfen können oder es offen lassen können. Aber ich finde, das ist irgendwie inkonsequent. Die Konsequenz zu sagen, wir opfern uns jetzt, damit diese ganze Situation erstmal eingedämmt wird. Und das als seine letzte Handlung zu sagen, ich mache jetzt mal eine Sache irgendwie richtig und auch für andere, was ich mein Leben lang scheinbar irgendwie nicht richtig gemacht habe. Das fand ich eigentlich schon sehr stimmig. Das fand ich echt passend.
Ja, ich auch. Und wie gesagt, wäre es für mich auch so das einzig Logische ist, ne, plus eben so seine biografische Parallele, die da irgendwie dazukommt, fand ich das echt ein mega gutes Ende, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, mit jedem anderen Ende, glaube ich, wäre ich auch unzufrieden gewesen, selbst wenn er da halt abgeholt worden wäre. Ja, und dann, so wäre er trotzdem ja seines Lebstages nicht mehr froh geworden, weil halt seine kompletten Freunde einfach gestorben sind. Ja, auch, er ist ja auch auf dem Schiff mit seinem einen Buddy Roy gewesen, den er auch von zu Hause schon kannte. Das macht ja trotzdem auch irgendwie was mit einem und
total, ja.
Und was halt auch noch ganz spannend ist, ist, dass er ja eben am Anfang diesen Brief von seiner Frau bekommen hat, die offensichtlich sehr wütend ist. Und also auch wütend darauf, dass er da jetzt auf diese Bohrinsel gegangen ist und sich einfach verpisst hat. Ja. Und dann kommen ja auch so diese Flashbacks und so, zeigen ja eigentlich ein Bild von, okay, da ist auch wirklich die Hütte richtig am Brennen, die Ehe ist im Grunde genommen vorbei. Und als das Spiel dann vorbei ist, gibt es ja aber schon nochmal einen sehr versöhnlichen Text, der uns da von Suess vorgelesen wird, der halt eher zeigt, okay, er hätte auch vermutlich zu ihr zurückkommen können und sie hätte ihn zurückgenommen. Aber du weißt es halt nicht. Genauso wie, naja, wäre es wirklich gut gegangen, wenn er abgeholt worden wäre oder wäre er dann nicht doch vielleicht auf irgendeine Art infiziert, besessen, wie auch immer gewesen und hätte das dann einfach nur weiter verbreitet. Ne? Also diese ganzen, man weiß es einfach nicht, Sachen, die dieses Ende mit sich bringen, haben ja auch gut gefallen, weil ich finde, es passt sehr konsequent zum Rest vom Spiel, weil wir erfahren nicht, was wir da angebohrt haben und wir erfahren nicht, warum diese Entität sich da ausbreitet. Was will die von uns? Will die überhaupt irgendwas von uns? Was ist deren Ziel? Man weiß es einfach nicht. Und das fand ich wirklich einfach konsequent und mega cool. Und als ich das eben auf Reddit gelesen habe, habe ich mich echt irgendwie gewundert, dass die Leute dieses Ende zum Teil so krass verärgert hat, weil ich das super positiv fand.
Ja, kann ich auch nicht nachvollziehen. Also ja, wie gesagt, es ist halt ein sehr, schon auch natürlich ein niederschmetterndes Ende irgendwo, also zumindest für dich als Hauptfigur. Ich glaube, viele haben damit ein Problem, wenn die sagen, okay, ich kämpfe mich hier 6 Stunden irgendwie mit dieser Figur, wodurch, ja, dann möchte ich, dass die für Emily irgendwie belohnt wird. Das verstehe ich auch irgendwo.
Ja.
Aber in der Geschichte gedacht, so, was er für ein Charakter ist, was für eine Ambivalenz er hat, was für eine Melancholie er auch hat und was er, wie gesagt, so ein bisschen auch abgeschlossen hat mit das, was auf dem Festland ist, so, sondern er sucht ja diese Zuflucht da, weil er mit dem scheinbar mit seinem normalen Leben draußen nicht mehr so richtig klarkommt, macht das für mich am Ende komplett Sinn einfach auch, ja. Und es ist, wie gesagt, es ist halt schön konsequent und das mag ich.
Ja, same. Mag das auch sehr gern und auch, das ist hier gar nicht mehrere Enden gibt, weil dadurch fühlt es sich für mich jetzt auch wirklich abgeschlossen an und nicht so, als würde jetzt noch, weiß ich nicht, Still Wakes the Deep Teil 2 oder sowas kommen, sondern ich habe wirklich das Gefühl, okay, das passt jetzt so und ist abgeschlossen. Und das finde ich gut, das mag
jetzt,
ich.
Zumindest seine Geschichte. Ja? Also du hast jetzt den DLC, ne, der knüpft an, zwar, aber seine Geschichte ist abgeschlossen, genau. Mhm. Ja.
Und ich habe auch, also mal schauen, ne? Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass da noch was kommt. Und ich habe aber auch nicht das Bedürfnis, noch nicht, mehr darüber zu erfahren. Also es ist auch noch so ein Punkt mit dem DLC, dass ich mir denke, vielleicht beantwortet das dann auch noch mal Fragen, die ich nicht beantwortet haben möchte. Weil, ne, wie gesagt, wie ich es eben schon gesagt habe, nichts, was ich mir ausmalen könnte, könnte das erklären, was da irgendwie passiert ist. Und ich möchte es ja auch eigentlich gar nicht wissen. Der Charme ist ja, dass man einfach nicht weiß, was vor sich geht. Und ja, das frage ich mich halt schon, finden wir dann praktisch einfach nochmal seine Geschichte durch ihre Augen heraus? Oder werden mir da dann am Ende im DLC Fragen beantwortet, die ich gar nicht beantwortet haben möchte? Anyways, muss ich sagen, dass meine Motivation auf einer inhaltlichen Ebene, das DLC zu spielen, sehr gering ist, weil ich eigentlich keinen Grund dafür sehe. Das mit dem Unterwasserkram finde ich dann doch wieder irgendwie ganz spannend, aber auf einer inhaltlichen Ebene würde ich eigentlich sagen, braucht es das wirklich gar nicht.
Ey, also ich will den schon, glaube ich, spielen. Also es ist ja 10 Jahre danach, ne? 10 Jahre, also ich finde, 10 Jahre ist auch eine krasse Zeitgap zwischen den Ereignissen,
ja,
und irgendwie, also zumindest hatte ich das gelesen, 10 Jahren. Ich will schon noch spielen. Ich meine, wenn du es auch noch spielst, vielleicht können wir irgendwann noch mal einen Nachklapp machen. Ich bin schon interessiert, was er da erzählen will. Also sie suchen ja einfach diese Überbleibsel, die Überreste. Und ja, ich hoffe halt einfach, also natürlich, wie du sagst, ich hoffe auch nicht, dass sie dann irgendeine dumme Erklärung finden, die richtig plakativ ist. Das glaube ich nicht. Das traue ich ihnen eigentlich nicht zu. Aber vielleicht ist das nochmal eine spannende Perspektive auf die Sache. Das kann ja schon sein. Also ich bin schon interessiert, das schon.
Ich würde sagen, wir warten den nächsten Sale ab. Weil jetzt gerade...
Das klingt gut.
...kostet das 13 Euro bei Steam.
Aber ist der DLC nicht im Game Pass?
Nicht, dass ich wüsste. Oder? Aber dann müssen wir uns beeilen. Ich habe noch 3 Tage, André. Also müsste man noch mal schauen. Ich hatte den auf jeden Fall nicht gesehen. Aber
nein, ich sehe es gerade. Der DLC ist nicht im Game Pass. Nee, ja. Der kostet extra, ja.
Ja, genau. Und da weiß ich jetzt nicht, für ein Spiel mit bisher eher einer ausgeglichenen Meinung, was so wahrscheinlich Stunde, habe ich irgendwo gelesen, geht. Stunde oder zwei, finde ich 13 Euro dann doch auch ein bisschen... Hab ich, ne? Mal schauen. Also beim nächsten Sale können wir das gerne nochmal angehen und dann schauen wir, ob eine coole Erweiterung dazu kommt oder eher Fragen beantwortet werden, nach denen niemand beantwortet haben wollte. Würdest du denn...
Ich sehe gerade, ich glaube, wenn man den Game Pass hat, kriegt man den rabattiert.
Ja, das kann sein.
Aber ja, schauen wir nochmal. Aber ansonsten warten wir auf den Sale, genau.
Genau. Gibt es jetzt noch irgendwas, was du vor dem Fazit zu dem Spiel noch sagen möchtest, was jetzt untergegangen ist?
Ha, untergegangen. nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube, wir haben wirklich alles gesagt.
Ja, sehr cool. Magst du dann noch mal ein kurzes Fazit ausformulieren?
Mhm, klar. Also wie gesagt, dafür, dass ich, also ich hatte, was heißt Erwartungen hatte ich gar nicht. Ich habe es gesehen, ich fand's spannend, ich fand die Thematik damals gut und bin dann recht auch blind reingegangen und muss echt sagen, dass ich doch eine überraschend gute Zeit damit hatte. Es ist ein Spiel, das mich rein von der ganzen Thematik und von der Optik und von dem Look and Feel abgeholt hat. Das hat mich auch durch das Spielwerk überzeugt. Es ist ein Game natürlich auch, was nicht 100% perfekt ist von der Technik. Es hat hier und da, haben wir jetzt gar nicht jetzt groß auf eingegangen, also es hat jetzt keine großen Bugs oder so, zumindest ist mir nichts gestolpert.
Ich auch nicht.
Aber es hat hier und da natürlich ein bisschen clunky Mechaniken. Mal klappt so ein Sprung nicht richtig oder mal klappt so ein Klettern mal nicht richtig oder so, ne? Also es ist eben auch natürlich kein AAA-Titel, aber lief sonst auch von der Technik her wirklich gut.
Würde ich halt insgesamt auch sagen. Ja. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es jetzt irgendwie Ecken gab, an denen ich mehrfach gestorben bin, weil da die Technik nachgelassen hat. Also
nein.
Das war, finde ich, insgesamt schon echt, lief das echt ganz rund.
Das ist solide. Das Einzige, ich hatte ab und zu mal grafisch, ich hatte ein bisschen Tearing oder mal einen Ruckler drin. Also es läuft nicht so, zumindest auf der Xbox Series habe ich es gespielt, war es nicht immer 100% am Start, was die Frames angeht, aber das waren nur kleine Momente, wenn. So, das zum Technischen, aber ansonsten, wie gesagt, ich mag halt total die Atmo, ich mag das Setting, die Hauptfigur, das ganze Konstrukt, was aufgebaut wird, eben mit der Frau, mit seinem Zustand so ein bisschen, diese Flucht in die Arbeit. So, das mag ich generell mal als Ausgangslage, dann, wenn der Horror eben reinkommt, so, ich mochte eben die ganzen Versatzstücke auf bekannte Vorbilder, dieses The Thing Online, die wirklich ekligen Mutationen, teils wirklich auch gruselige Momente oder so Verfolgungsjagden, wo du echt ganz schön schwitzt, wenn du vor irgendwelchen Kreaturen fliehen musst, aber auch eben nicht in den hektischen Momenten, wirklich die Atmo, audiovisuell halt der ganze Sound, auch das Sounddesign richtig, richtig stark, hat mich wirklich wirklich gegruselt und echt teilweise gut Puls gehabt beim Spielen. Also ja, das haben sie wirklich gut hinbekommen. Die Stealth-Passagen fand ich in Ordnung. Mich nervt sowas öfter mal, wenn es nicht gut gemacht ist. Ich fand aber, die waren dosiert eingesetzt, haben wir ja schon gesagt. Generell die Monster-Encounter nicht zu viel. Und wenn dann dosiert, alles machbar so. Und von daher auch das fand ich gelungen. Und ja, wie gesagt, und dann immer auch mit den Interaktionen mit den anderen Figuren, dass du so auch so ein bisschen persönliche Sachen dabei hast, auch Beziehungen aufbauen kannst so dazu oder dich das nachempfinden kannst und eben natürlich eben das mit den Flashbacks auf seine Vergangenheit dich als Hauptcharakter so zerrüttet und das haben sie schon hinbekommen, das alles zusammen in so ein schönes kleines Paket zu stecken. Und ja, wie gesagt, mit 6 Stunden auch eine gute Länge, nicht zu lang, abwechslungsreich genug. Im Gameplay halt, wie gesagt, hätte es ein bisschen dynamischer sein können, vielleicht noch 1-2 Mechaniken mehr, die vielleicht noch ein bisschen Abwechslung reingebracht hätten. Es ist schon die meiste Zeit so eine Art Walking Simulator, das muss man einfach wissen. Man rennt halt natürlich nicht mit irgendwelchen Waffen rum oder so, man kämpft halt quasi gar nicht. Das ist alles fliehen und wenn nur irgendwelche Hebel bedienen und irgendwie Monster einsperren oder sonst irgendwas. Aber das funktioniert wirklich dann trotzdem wirklich gut. Und wie wir schon gesagt haben, auch der ganze, das ganze Ende und so weiter, wie sie es ausgehen lassen, wie sie es entwickelt, das hat mir auch wirklich gut gefallen und hat dann auch einen schönen runden Abschluss geschafft. Und von daher, also es ist kein perfektes Game, aber es ist einfach ein gutes Horrorspiel, was, also im Game Pass war es also für quasi im Abo No-Brainer. Ganz am Anfang hatte ich schon das Wort Preis-Leistung reingeworfen. Ich finde halt so für, keine Ahnung, so 40 €, finde ich es fast einen Ticken teuer.
Ja.
25 bis 30 finde ich okay.
Ja.
Aber als das sonst wirklich, es ist ein schönes kleines Horror-Ding, es hat schöne Vorbilder, nimmt das auch alles ernst. Und ich hatte damit auf jeden Fall 6 Stunden lang eine echt gute Zeit.
Ja, ja, ich kann mir halt auch vorstellen, oftmals werden ja auch die Preise, oder nicht oftmals, aber manchmal werden die Preise ja auch so gemacht, dass sie halt einfach ein bisschen höher angesetzt werden, weil die meisten Leute die Spiele im Sale kaufen, außer man ist jetzt irgendeine Reihe, wo du halt ganz viele Leute hast, die halt darauf geiern, das ab Tag 1 zu spielen. Und das wirst du hier bei dem Spiel ja eher weniger gehabt haben. Ich meine, es ist ja kein GTA 6 oder so, ne? Und dann die beim Zweifel die 25 mitzunehmen im Sale, als von vornherein 25 zu sagen und dann halt die 15 mitzunehmen am Ende nur, ne?
Ja, ja, klar.
Also.
Na klar, das ist alles Strategie.
Voll.
Und das wird ja immer so ausgespielt. Das ist auch völlig okay. Ich sag halt nur eben im Vollpreis. Im Vollpreis ist es ein Ticken zu teuer.
Ja, finde ich auch. Bin ich auch bei dir. Vor allem, das hat jetzt auch nicht den größten Wiederspielwert. Also, weil es gibt halt eben ein Ende, was ich eigentlich halt cool finde. Und ich finde auch, man muss nicht jedes Spiel 8-mal spielen können. Ich finde, es ist auch manchmal cool, einfach zu sagen, war ein geiles Spiel und jetzt halt auch nie wieder. Ja. Passt auch. Aber dann eben, 35 € dann auch ein happiger Preis dafür. Ja. Ja, ich fand auch viele Dinge sehr positiv, sei es jetzt eben das Setting insgesamt, die Atmosphäre dort sehr dicht, sehr schön, dieser Mix aus, man ist mal draußen auf dem Meer, man ist mal in irgendeinem gefühlt Keller, in irgendeinem nassen Keller unterwegs, alles dabei, das hat mir gut gefallen. Atmosphäre, Sound war mega gut, der ganze Glibber-Kram, der hat mir gut gefallen, generell das Monster-Design. Fand ich auch cool, fand es cool, dass es nicht so überstrapaziert wurde alles. Gleichzeitig ein paar vertane Chancen, was jetzt irgendwie so Gameplay-Mechaniken angeht, sind da irgendwie trotzdem bei. Da hab ich einfach wirklich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ja, ihr habt hier die coole Idee und das könnte noch so viel cooler sein, mit in meiner Wahrnehmung gar nicht so viel Änderungen vielleicht. Und das fand ich einfach ein bisschen schade. Da habe ich das Gefühl, dass das Spiel so ein bisschen hinter seinen Möglichkeiten bleibt. Aber insgesamt, ne, vor allem halt eben im Game Pass, kann man damit nichts falsch machen, hat da eine schöne, schaurige, knackige Zeit mit und für Leute, die da Bock drauf haben und halt eben auch vielleicht neu in das Genre einsteigen, können dann da den Story-Modus spielen und dann ist das alles ganz wunderbar. Bin da schon Fan von gewesen, würde ich sagen. Soweit zu diesem Spiel. Mhm. Dann einmal vielen Dank an dich, André, dass du dir heute hier so spontan die Zeit genommen hast, das mit mir zu besprechen. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.